Am 6. April öffnete sich wieder eine Welt voller Sommerfreuden und Ausflugsspaß. Mit der Kärntencard hast du die Möglichkeit, 126 Ausflugsziele gratis zu besuchen. Egal, ob du ins Mittelalter auf der Burg Hoch-Osterwitz eintauchen möchtest, den Fahrtwind auf Kärntens schönsten Panoramastraßen spüren willst, mit den Bergbahnen die tollsten Wanderwege erkunden willst oder lustige Stunden in einer Trampolinhalle verbringen möchtest. Bei der Kärntencard ist für jeden was dabei. Am besten gleich im Onlineshop die Karte aufladen und unvergessliche Ausflüge erleben. Dein Sommer in Kärnten wartet auf dich.
Sie kennen das, dieses wunderbare Krachen, wenn Kartoffelchips zwischen den Zähnen zerbrechen, die cremige Konsistenz von süßem Joghurt auf dem Löffel oder das zart schmelzende Gefühl von Schokolade auf der Zunge. Von manchen Lebensmitteln kann man einfach nicht genug bekommen. Man wird regelrecht süchtig danach. Aber genau das ist kein Zufall oder halt Pech für den Einzelnen, der nicht die Finger von der Chipstüte lassen kann. Nein, das ist eine gezielte Manipulation der Lebensmittelindustrie, die uns mit immer raffinierteren Techniken süchtig macht, nach Schokolade, Chips und Co. So beschreibt es die Psychiaterin Iris Zachenhofer in ihrem neuen Buch »Raus aus der Suchtfalle Lebensmittel«, über das ich heute mit ihr sprechen darf. Mein Name ist Sonja Krause und ich begrüße Sie ganz herzlich bei »Ist das gesund?«, dem Medizin-Podcast der Kleinen Zeitung. Und ganz herzlich begrüße ich eben auch Frau Dr. Iris Zachenhofer. Sie ist Neurochirurgin und Psychiaterin und arbeitet am Zentrum für Suchtkranke an der Klinik Penzing in Wien. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind. Jetzt ist es ja nicht ganz so naheliegend, mit einer Psychiaterin über Ernährung zu sprechen. Aber Sie beschäftigen sich ja schon lange mit Fragen von Übergewicht und von falschen Essgewohnheiten. Wie passt denn das zusammen, Psychiatrie und Essen?
Es wird eigentlich jetzt immer klarer, dass da sehr viele Suchtmechanismen im Spiel sind. Also wir haben lange geglaubt, also früher hat man zuerst gedacht, die Fette sind schuld, dann hat es geheißen, man darf keine Kohlenhydrate mehr essen, dann hat es die Phase gegeben mit den Intervallfasten und alles Mögliche. Aber es kristallisiert sich eigentlich immer mehr raus, dass es einfach bestimmte Lebensmittel gibt, die von der Lebensmittelindustrie jetzt speziell so designt werden, dass sie uns süchtig machen. Also das wirkt dann im Prinzip genauso wie Drogen und das sind die Fragestellungen, mit denen ich eigentlich beruflich zu tun habe. Also ich bin Suchtmedizinerin. Und im Gehirn ist der Mechanismus aber ziemlich der ähnliche. Also ob man jetzt Alkohol, Kokain oder süchtig machende Lebensmittel konsumiert, also der Mechanismus ist im Gehirn ziemlich ähnlich.
Verstehe. Bevor wir jetzt auf diese Mechanismen eingehen, die Sie da auch in Ihrem Buch sehr schön herausarbeiten, wollte ich Sie zuerst einmal ein bisschen nach Ihrer persönlichen Geschichte fragen. Sie steigen ja auch in das Buch ein mit Ihrer persönlichen, mit einem Reisebericht eigentlich, von Ihrer Reise nach Hawaii. Und da beschreiben Sie es auch so schön, man denkt da eher so an Surfer oder an eben tolles Essen, frisches Essen, frischen Fisch und solche Dinge. Aber was waren so die Erfahrungen, die Ihre Hawaii-Reise geprägt haben? Oder was hat Sie da auch besonders, was Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?
Also ich muss dazu sagen, ich war vorher noch nie in den USA. Das hat einfach den Grund gehabt, weil ich nicht so viel Urlaub habe und im Urlaub eher irgendwo hinfahre, wo das Essen gut ist oder wo ich schöne Kleidung kriege, so in der Art. Und das hat mich eigentlich noch nie in die USA gezogen. Die Hawaii-Reise war dann eigentlich beruflich, weil ich eben mit einer Kollegin an einer Studie arbeite und die haben wir dann besucht. Und ja, wie Sie sagen, also man hat eine komplett andere Vorstellung von Hawaii. Und ich war dann wirklich also vom ersten Tag weg entsetzt, wie sehr diese Inseln unter dem Einfluss von den USA stehen und wie künstlich dieses Essen eigentlich ist. Also man kann sich das nicht vorstellen, wie künstlich alles schmeckt, wie wenig Geschmack, wie aromatisiert. Also auch Grundnahrungsmittel, Reis, Mehl, alles aromatisiert. Und das war eben unter anderem dann auch der Anstoß für dieses Buch, weil wir auch ein bisschen Sorge haben, dass sie in Europa die Entwicklung ähnlich wird wie in den USA. Also wir haben irgendwie auch schon das Bedürfnis zu erzählen, was da passieren kann, wenn man diese Sachen immer isst, was das mit unserem Körper macht. Und versuchen da halt irgendwie zu dagegen steuern quasi.
Und Sie haben sie, glaube ich, auch in Ihrem eigenen Essverhalten gemerkt, oder? Den Einfluss, also wie schnell sich das ändern kann, dass seine eigenen Essgewohnheiten quasi sich an die Umwelt anpassen.
Also ich muss dazu sagen, ich bin da eigentlich vollkommen naiv hingefahren und habe mir gedacht, na, ich kann ja eh selbst, wie bei der Kollegin gewohnt, ich kann ja dort eh selbst kochen und Grundnahrungsmittel gibt's überall und so, aber es war dann mehr oder weniger unmöglich. Also es war irgendwie, man bekommt dann nicht mal einen normalen Kaffee ohne irgendein Aroma. Und Und im Endeffekt hat man dann wirklich gemerkt, wenn man immer von diesen Dingen umgeben ist und das Tagesreisen sind, um mal zu irgendeinem Markt zu fahren, irgendwann gibt man einfach auf und sowas bei mir auch. Aber das war wirklich viel mehr.
Und Sie haben sich dann quasi den Verführungen hingegeben? Oder was genau ist dann
passiert?
Ja,
im Prinzip, es haben sie dann regelmäßige Essenszeiten, wie es bei uns eigentlich üblich ist. Das hat sich alles komplett aufgelöst. Das gibt es dort nicht. Also dort sind die Restaurants den ganzen Tag besetzt. Also auch um 4 am Nachmittag werden da Hauptspeisen gegessen. Und ich habe das eben mehr oder weniger übernommen. Aber was für mich dann eigentlich das Furchterregende war, wie ich zurückgekommen bin, dass ich dann gemerkt habe, es ist mit mir irgendwas passiert. Also es war ständig dieser Gedanke da, was könnte ich essen? Ich muss am Nachmittag irgendwas essen. Und ich habe dann eben mit dem Primar Schindler gemeinsam einen Vortrag vorbereitet und dann irgendwie so zufällig eigentlich einen Test gemacht, den wir mal selbst entwickelt haben, wo ich dann eigentlich gesehen habe, ich habe wirklich ein süchtiges Essverhalten entwickelt. Und das war schon eindrucksvoll, wie schnell das eigentlich gehen kann. Also auch, und auch, obwohl man die Mechanismen kennt, kann es
genau,
trotzdem
genau, das wollte ich gerade
passieren.
Sagen. Und das passiert Ihnen als Suchtmedizinerin, wo Sie ja eigentlich, wo Sie das ja eigentlich ganz genau kennen sollten. Das heißt, als Normalsterblicher ist man dem ja dann noch viel mehr ausgeliefert oder noch viel anfälliger, ne, für solche
ja,
Entwicklungen.
Ja, das sind wirklich, also das sind einfach ganz starke Suchtmittel. Das ist, ich glaube, das ist auch wirklich wichtig. Das war immer auch unser Impuls, dass man sagen kann, wir möchten das erzählen, weil die Menschen glauben immer, sie sind irgendwie, also sie haben wenig Motivation oder sie sind irgendwie gierig und sie schaffen deshalb irgendwie Diäten nicht oder gesunde Ernährung. Aber in Wirklichkeit sind es wirklich hochpotente Suchtmittel und da kann man nicht einfach sagen, ich esse das jetzt nicht, sondern es ist schwierig. Also man muss sich wirklich mit dem auseinandersetzen.
Jetzt vielleicht nur noch zur Erklärung, weil Sie jetzt auch schon Ihren Kollegen angesprochen haben, mit dem Sie das Buch gemeinsam geschrieben haben. Vielleicht sagen Sie nur einmal kurz noch seinen Namen und ich werde dann die Informationen zum Buch natürlich auch in die Shownotes des Podcasts hineinpacken.
Dr. Schörd Schindler.
Ja, sind wir eh schon tief drin in dem Thema, nämlich dieses Faktum, das Sie im Buch beschreiben, dass eben Lebensmittel gezielt so manipuliert werden, dass wir quasi gar nicht genug davon bekommen können. Was sind denn das für Tricks, die die Industrie da anwendet, die uns tatsächlich süchtig machen nach gewissen Produkten?
Also das eine ist zum Beispiel, das sieht man zum Beispiel an so Lebensmitteln wie Milchschokolade oder Nutella, die haben ein bestimmtes Verhältnis von Kohlenhydraten zu Fetten, wo eben genau dieses Verhältnis uns süchtig macht. Also das ist eine Zusammensetzung, die es in der Natur nicht gibt. In der Natur gibt es vielleicht süß oder es gibt Fett, aber es gibt diese spezielle Kombination von Fett und süß nicht. Und die ist eben extrem suchtauslösend. Also man kann im Prinzip gar nicht mehr aufhören. Dann gibt es andere Sachen, zum Beispiel, dass eben daran gearbeitet wird, dass die Substanzen relativ schnell aufgenommen werden. Also das kann man vergleichen, zum Beispiel eine Zigarette wirkt ganz anders als wie ein Nikotinpflaster. Also je schneller irgendeine Substanz aufgenommen wird, umso schneller wirkt es im Gehirn. Und deshalb haben zum Beispiel hochverarbeitete Lebensmittel, die haben zum Beispiel kaum Ballaststoffe und relativ wenig Flüssigkeit, einfach damit es der Körper schnell aufnimmt und damit es schnell im Gehirn wirkt. Und eben die ganzen Zusatzstoffe, auch die Geschmacksverstärker, die Farbstoffe und so, also das sind alles Mittel, mit denen wir quasi süchtig gemacht werden, weil das Gehirn darauf reagiert.
Und Sie beschreiben das so schön im Buch, dass es ja auch allein, wie sich etwas anfühlt oder wie es klingt im Mund oder was es für ein Gefühl macht im Mund, dass ja auch das alles dazu beiträgt, ne? dass wir quasi so verrückt werden nach manchen Dingen. Das ist ja auch
also
nicht
das
Zufall,
ist
ne?
Ja, das ist im Prinzip eine eigene Forschung und je mehr die Lebensmittelindustrie dieses trifft, umso mehr kaufen wir davon. Also da geht es auch darum, wie die Packung raschelt oder wie cremiger Joghurt ist oder wie die Chips irgendwie knistern. Also das ist im Prinzip, das ist alles speziell designt und da kann man sich im Prinzip fast nicht wehren. Also ich kenne fast niemanden, der sagt, er kann nach einer Handvoll Chips aufhören. Die ist immer weg, die Packung.
Ja, ich verstehe. Das ist bei mir genauso. Aber vielleicht können Sie uns ein bisschen mitnehmen auf eine Reise in unser Gehirn hinein. Was genau passiert denn da jetzt, wenn wir eben so diese Lebensmittel konsumieren? Und Sie haben schon verglichen, das ist eigentlich nichts anderes, wie wenn ich eine andere Droge konsumiere. Was passiert denn da im Gehirn? Welche Areale werden da angesteuert oder was genau sind die Mechanismen?
In unserem Gehirn gibt es quasi das Belohnungssystem. Das ist jenes Areal, wo eben die Glückshormone freigesetzt werden. Und durch diese Lebensmittel wird das Belohnungssystem dann aktiviert quasi. Und der Effekt ist auch, da gibt es auch Studien, also das ist nicht nur kurz, sondern wenn wir öfters diese Lebensmittel essen, dann bleibt das auch länger aktiviert. Das heißt, dass man diese Gier nach diesen Lebensmitteln, die bleibt. Also die ist nicht sofort weg, wenn man es gegessen hat, sondern das bleibt einfach. Und der Effekt ist einfach, dass eben Glückshormone freigesetzt werden. Jetzt nicht ganz so in der Art wie von Kokain zum Beispiel, sondern eher wie von Alkohol. Also dass man ein bisschen beruhigt ist, so leicht euphorisierend, vielleicht entspannt, und dass es uns gut geht einfach. Und das Gehirn merkt sie das natürlich und merkt sie, okay, ich bekomme dieses Lebensmittel und darauf habe ich die Reaktion. Und das ist dann sehr schwer. Ja. Genau. Aber es ist sehr schwer, jetzt mit einem reinen Willen da irgendwie zum dagegen kämpfen.
Okay, verstehe. Vielleicht sollten wir auch einmal definieren, von welchen Produkten wir jetzt genau sprechen. Also wenn man denkt an so Fast Food und alles, was irgendwie grell leuchtet oder in ganz, ganz, ganz argen Plastikverpackungen ist. Aber was genau sind denn jetzt diese Produkte, die Sie jetzt auch beschreiben? Also was sind so typische Beispiele oder worauf sollte man auf jeden Fall achten in dieser Suchtfalle?
Ja, also es gibt da jetzt, wir haben es euch im Buch vorgestellt, ganz eine neue Klassifikation, das nennt sie die NOVA-Klassifikation, die ist von brasilianischen Forschern und die unterteilen jetzt im Prinzip alle Lebensmittel einfach mal nur mehr nach dem Verarbeitungsgrad. Mhm. Also früher war es halt immer so, dass man geschaut hat, wie viel Fett hat irgendwas, wie viel Protein hat irgendwas oder wie viel Eiweiß. Und jetzt ist es im Prinzip so, dass man einfach nach dem Verarbeitungsgrad schaut, und je stärker Lebensmittel industriell verarbeitet sind, umso schädlicher sind die. Also die haben in dieser Klassifikation quasi vier Gruppen. Und die vierte Gruppe sind die hochverarbeiteten Lebensmittel. Das kann man vereinfacht sagen, da sind einfach Substanzen drinnen, die man jetzt quasi nicht zu Hause hat. Okay. Also das sind jetzt, also zum Beispiel Zucker ist eigentlich, gilt nicht als hochverarbeitet, sondern das ist Gruppe 3, sondern Gruppe 4, das sind zum Beispiel diese veränderten Zucker, diese Maltose, Extrakte oder veränderte Proteine, dann alle Art von Emulgatoren, Stabilisatoren, also im Prinzip einfach Substanzen, die man jetzt nicht zu Hause im Kühlschrank oder im Schrank hat. Also, und die machen es dann aus, dass eine Substanz quasi hochverarbeitet ist. Genau. Deshalb kann man im Prinzip, man kann jetzt gar nicht mehr sagen, und das ist auch gut, irgendein Nahrungsmittel per se ist schlecht. Zum Beispiel Pizza kann ganz was Gesundes sein, wenn ich es mit einem normalen Germteig mache, kann aber auch wirklich schlecht sein, wenn ich den hochverarbeiteten Fertigteig kaufe. Also es geht nur mehr um die Verarbeitung im Prinzip.
Verstehe. Das heißt, je weiter weg ein Produkt ist von dem, also von einem natürlichen Ausgangsstoff, umso verarbeiteter oder umso schlechter dann auch in dem Fall ist das. Okay.
Also wobei es eben zum Beispiel, es ist jetzt nicht schlecht, wenn irgendwas tiefgekühlt ist oder Gemüse in der Dose, wenn da jetzt keine Zusatzstoffe dabei sind, dann ist es im Prinzip nicht schlecht, das kann man alles essen. Es geht wirklich nur um diese hochverarbeiteten Substanzen quasi.
Aber wie erkenne ich das jetzt als Konsument? Also ich weiß nicht, wenn ich einkaufen gehe, dann ist es meistens irgendwie stressig und man muss schnell was besorgen oder man braucht noch schnell was dass das Abendessen noch auf den Tisch kommt. Wie kann ich da sicherstellen, dass ich eben nicht zu solchen Produkten greife, im ganz normalen Alltag?
Ja, also ich meine, am einfachsten ist möglichst, wie Sie gesagt haben, unverarbeitete Sachen zum Kaufen. Das sind Fleisch, Obst, Gemüse, dann Milchprodukte ohne Zusatzstoffe und alles. Und sonst einfach wirklich auf die Packung schauen und schauen, was da drinnen ist. Das ist im Prinzip ein bisschen Ungewöhnung, aber wenn man es ein paar Mal dann gemacht hat, dann bekommt man auch ein Gefühl dafür.
Also wenn die Zutatenliste aus, ich weiß nicht, 25 Dingen besteht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sehr verarbeitet ist, wahrscheinlich sehr hoch.
Genau, ja.
Okay. Aber das beschreiben Sie ja auch in Ihrem Buch, es ist ja auch oft geschickt verheimlicht, ne? Also was in manchen Dingen wirklich drinnen ist. Da steht dann vielleicht drauf, mit Vitaminen oder irgendwelche anderen Labels werden dann draufgeklebt, die quasi den Anschein erwecken sollen. Na, das ist ja eigentlich eh was Gesundes. Also gibt es da auch so... Also wie schwierig ist es überhaupt, die Produkte dann auch wirklich zu erkennen oder sich nicht täuschen zu lassen von solchen Marketingstrategien auch?
Also meistens ist es so, dass es bei solchen Lebensmitteln eh relativ einfach ist, weil wenn steht mit Vitaminen oder fettarm, zuckerarm, dann ist es meistens hochverarbeitet. Also das ist dann einfach irgendeine billige Grundsubstanz, die halt irgendwie mit Vitaminen angereichert wird, damit es gut ausschaut. Also wenn irgendwas so angeprangert wird, dann ist es meistens, ist irgendwas faul damit. Und sonst gibt es im Prinzip eine Kennzeichnungspflicht. Also es muss oben stehen, was drinnen ist. Aber wie Sie sagen, also schwieriger wird es, wenn man irgendwo unterwegs ist oder in einem Restaurant oder so, dann weiß man halt, es ist so ähnlich wie versteckte Drogen eigentlich. Also,
ja. Bräuchte es denn da jetzt eigentlich sowas wie eindeutige Warnhinweise auf den Produkten? Also müsste da eigentlich draufstehen, so wie es vielleicht bei Zigarettenpackungen ist, dass dieses Produkt süchtig machen kann? Wäre das eine faire Botschaft an den Konsumenten?
Ja, im Prinzip schon. Es gibt auch viele Forscher, die das schon fordern. Also die wirklich sagen, es gibt Suchtmediziner, die sich auch viel mit Ernährung beschäftigen und die sagen, diese hochverarbeiteten Lebensmittel sind im Prinzip genauso schädlich und suchtmachend wie Zigaretten. Und man müsste eigentlich genauso klassifizieren, dass man zum Beispiel schreibt, das sind Nova-Klassifikation Grad 4 und jeder weiß, okay, das ist gefährlich. Also eigentlich wird das schon Sinn machen. Ne?
Ja, okay. Aber ich bin auch berufstätige Mutter und man ist ja dann oft froh, wenn man am Abend überhaupt noch irgendwas auf den Tisch bekommt, dass die Familie dann auch was zu essen hat. Und das sind manche Dinge halt einfach praktisch, ne? Wenn man was fertig kaufen kann oder wenn etwas schon so convenient Produkte sind. Man hat ja halt oft die Angst, dass es einfach zu lange dauert oder zu kompliziert ist, wenn man ganz frisch kocht. Was halten Sie dagegen? Oder wie kann man trotzdem gesunde Küche in den oft stressigen Alltag integrieren?
Also wir haben es im Buch auch beschrieben, dass wir uns oft auch selbst im Weg sehen. Also wir haben sowas, viele von uns haben sowas wie einen inneren Kritiker. Wir haben das im Buch getauft, die innere Agnes. Also unser innerer Kritiker, der uns zum Beispiel sagt, wir müssen unbedingt warm essen oder wir müssen das essen, Dabei könnte man eigentlich auch ein Butterbrot essen oder einen kleinen Salat oder es muss nicht immer so kompliziert sein. Also wichtiger, ob das Essen jetzt warm oder kalt ist eigentlich eher der Verarbeitungsgrad. Und ich glaube, da geht es auch viel darum, dass man, also viele setzen sich viel zu hohe Maßstäbe, wo man sagt, das muss jetzt unbedingt oder so aussehen. Und eigentlich könnte es auch ganz was Kompliziertes sein. Man kann es ja auch ein Spiegelei machen oder Omelette oder irgendwas. Es kann auch was Einfaches. Ja, da muss wahrscheinlich jeder ein bisschen in sich gehen und sich überlegen, inwieweit stehe ich mir da selbst im Weg, dass ich vielleicht Ansprüche habe, die dann mit einem Berufsalltag schwer zusammenpassen. Ja. Und eigentlich könnte es viel einfacher auch gehen.
Ja, und es muss nicht immer so ausschauen, wie es auf Instagram ausgeschaut hat oder so.
Genau, ja, also ja. Das haben wir auch erwähnt, das ist meistens eher gefährlich. Auch viele von diesen Büchern, die einfach irgendeinen Lifestyle suggerieren, den es in Wirklichkeit nicht gibt im Alltag oder vielleicht mal am Wochenende. Aber man soll sich nicht nach sowas orientieren, das macht irgendwie oft nur Frust.
Das stimmt. Genau, jetzt haben wir das Problem jetzt schon sehr gut umrissen. Vielleicht kommen wir jetzt auch zur Lösung, weil euer Buch heißt ja auch Raus aus der Suchtfalle. Also für mich persönlich, also meine Schwachstelle ist alles, was irgendwie salzige Snacks sind, also Nachos, Chips, vielleicht auch mit Paprikageschmack, schrecklich. Also ich mache dann einfach so, ich versuche das einfach nicht zu kaufen. Also so ist meine Strategie und ich denke mir, wenn ich es nicht zu Hause habe, dann esse ich es zumindest nicht. Aber was ist denn jetzt der Lösungsweg, den Sie haben, um aus dieser Suchtfalle wieder rauszukommen? Weil ich muss auch gestehen, nicht immer gelingt es mir, es nicht zu kaufen. Also das ist dann natürlich schon auch nicht immer die einfache Entscheidung.
Es ist im Prinzip schon ein sehr kluger Weg, wie Sie es machen. Das ist auch das Gleiche, was wir unseren Patienten immer empfehlen, dass man einfach sagt, man soll keine Drogen zu Hause haben, man soll es sich möglichst schwer machen. Wir sagen halt im Buch, also wir glauben, dass es in den meisten Fällen jetzt unrealistisch ist, dass man sagt, man kann diese Substanzen nie mehr essen, weil aber was wäre das Leben ohne Schokolade, oder? Also es ist eher unsere Schwäche. Okay. Und wir glauben halt, dass es wichtig ist, einmal wirklich zu identifizieren, was sind jetzt hochverarbeitete Sachen und wovon, was ist nicht unbedingt notwendig und was muss aber sein, was in meinem Leben einfach enthalten sein muss. Und dann geht es halt irgendwie darum, dass man zum Beispiel schaut, dass man es möglichst selten isst oder eben von der Menge her möglichst wenig oder beides. Also dass man einfach sagt, man versucht irgendwie, in der Suchtmedizin heißt es kontrollierter Konsum, dass man es schon konsumiert, aber dass man versucht, die Abstände möglichst weit zu halten, einfach um jetzt das Belohnungssystem nicht so zu aktivieren. Oder dass man sagt, wenn man es schafft, es gibt auch Menschen zum Beispiel, die sagen, sie essen jeden Tag nur eine Reihe Schokolade. Wenn das klappt, ist natürlich super. Aber also, dass man wirklich sagt, man isst diese Sachen nie mehr wieder, das sehen wir eher unrealistisch eigentlich.
Und ist es besser, dann einen schrittweisen Entzug zu machen, unter Anführungszeichen? Also, dass man sagt, man reduziert das über eine gewisse Zeit oder ist das eher dann der kalte Entzug und jetzt brauchst du mal eine Pause und dann darfst du vielleicht wieder irgendwann mal einen Chipsackerl kaufen oder was ist da eine gute Idee?
Ich glaube, das ist sehr individuell. Mhm. Also das muss wahrscheinlich jeder für sich selbst sagen. Manche sagen, sie können es nicht so quälen, wenn sie irgendwas langsam reduzieren und sie brauchen einen Cut und jetzt einmal 2 Wochen gar nichts. Und für andere ist es wieder zu hart und die reduzieren lieber langsam. Ich glaube, da gibt es nur individuelle Wege, weil jeder ist im Prinzip unterschiedlich und da muss man dann schauen oder einfach mal probieren, was funktioniert für mich, klappt so oder ist es besser, ich mache es irgendwie anders. Also muss jeder irgendwie seinen eigenen Weg finden wahrscheinlich.
Ja, und hat man dann echt mit so richtigen Entzugserscheinungen zu rechnen? Also wenn man jetzt sehr daran gewöhnt ist, ständig zu snacken oder eben wirklich die abendlichen Chips so ganz selbstverständlich dazugehören, muss man damit rechnen, dass man da wirklich auch körperliche Symptome hat, wenn man das dann nicht mehr macht oder eben reduziert?
Na, bei den Ratten im Tierversuch war es so, dass die an den Käfigwänden hochgeklettert sind.
Um Gottes Willen. Oh je.
Bei den Menschen, ich meine, das kann schon sein, dass man das so merkt, aber es äußert sich meistens eher in schlechter Laune oder irgendwie viel Lust, das zum Konsumieren. Und deshalb ist es eben wichtig, also die Entscheidung muss von einem selbst kommen. Das kann dann auch jetzt niemand sagen, du bist süchtig der Schokolade, hör endlich auf. Weil man wird das nie, also wir sehen das auch bei uns an der Station, wenn die Angehörigen wollen, dass jemand einen Zug macht, dann klappt das nie. Also es muss wirklich der eigene Wille da sein. Meistens ist ja auch schon ein bisschen ein Leidensdruck da, wenn man jetzt wirklich übergewichtig ist oder irgendwas soll passen oder man fühlt sich nicht mehr wohl in seinem Körper, dann ist da ja auch ein gewisser Leidensdruck. Aber ich glaube, es ist trotzdem einfach wichtig, wenn man die Mechanismen ein bisschen kennt, weil man dann schon irgendwie weiß, dass man Opfer von der Lebensmittelindustrie ist und das jetzt nicht nur an der eigenen Persönlichkeit liegt oder dass man vielleicht schwach ist. Oder so.
Ja, genau.
Ja, also ich glaube, es ist dann schon wirklich absichtlich jahrelang suggeriert worden, dass wir gierig sind oder vielleicht, dass wir Sport machen sollen und so solche Sachen. Dabei stimmt es einfach nicht. Das sind nur diese Substanzen.
Ja. Und wir haben ja bei uns in Österreich zumindest das Glück, dass wir ja noch ganz normale Lebensmittel auch ganz normal kaufen können. So wie es in den USA anscheinend ja schon nicht mehr ist, wie Sie das beschreiben. Aber wir haben ja die Möglichkeit, ne, ganz, ganz natürliche Lebensmittel auch noch zu kaufen, zum Glück.
Das stimmt schon. Das haben wir auch im Buch betont. Also da muss man schon wirklich dankbar sein, dass es bei uns eigentlich, ich meine, sicher, wir haben auch die hochverarbeiteten Lebensmittel. Wir können in einen normalen Supermarkt gehen und jetzt auch Unverarbeitetes kaufen. Und das ist keine Tagesreise.
Genau. Eine Sache wollte ich noch ansprechen, weil Sie das auch betonen, dass Sie dieses ständige Essen, also ständig irgendwie was neben sich stehen zu haben und ständig zu snacken, ja auch eines dieser Grundübel ist. Und dass eigentlich lange Essenspausen da ein guter Gegenpol sein können. Vielleicht können Sie das ein bisschen beschreiben, wie man das im Alltag am besten handhabt. Also wie oft sollen wir essen? Wie viele Stunden sollen dazwischen liegen? Was weiß man da aus Ihrer Perspektive dazu?
Also im Prinzip ist es schwieriger, wenn man ständig mit Essen konfrontiert ist. Wenn man jetzt ständig Schokolade um sich hat oder auch irgendwelche Obstkörbe oder irgendwie ständig Essen um sich hat, dann macht es einfach Lust auf Essen. Also das ist einfach dadurch, dass es in der Nähe ist, dass man sieht, dass man damit konfrontiert ist. Bei mir war das im letzten Jahr so, ich habe es auch im Buch erzählt, dass wir nach dieser Hawaii-Reise im Sommer in Italien waren, in Süditalien, und dann auf einmal konfrontiert waren mit dieser Siesta, die wirklich über Stunden war, wo alles zugesperrt war und wie nach einem Reaktorunglück. Also war wirklich alles zu war. Und was am Anfang jetzt wirklich schrecklich war und ungewohnt und wo ich dann aber gemerkt habe, eigentlich tut es mir gut. Und wenn jetzt nicht ständig irgendwo dieses Angebot ist, dann gewöhnt man sich eigentlich dran. Und das waren jetzt irgendwie mehr oder weniger natürliche Grenzen. Man freut sich dann auch mehr aufs Abendessen, als wenn man ständig irgendwas nascht. Und es hat eigentlich gut dann und eben dadurch, dass es dort normal war, ist man sich jetzt nicht irgendwie besonders asketisch oder besonders streng mit sich vorkommen, sondern es war einfach normal und der Körper gewöhnt sich dann an das auch relativ schnell wieder, zum Glück, ja.
Also einfach wirklich Mahlzeiten, steckt ja schon im Wort, eine Mahlzeit einzuhalten, einmal am Tag oder wie auch immer, was halt für einen passt oder was ist da so ein guter Maßstab?
Ja, ich meine, in den Studien sagen sie jetzt, dass so 2 bis 3 Mahlzeiten am Tag ausreichend sind.
Okay.
Und wichtig ist, glaube ich, auch, dass man wirklich für sich überlegt, ob der Rhythmus, den wir haben, ob der für uns noch der richtige ist, ob man wirklich Zum Beispiel ist es so, dass es wird immer wieder suggeriert, dass man unbedingt ein Frühstück braucht. Aber ja, da geht es halt sehr viel darum, dass die Lebensmittelindustrie das pusht, damit die ihre Frühstücksflocken verkaufen können. Es braucht nicht jeder Frühstück. Also mancher braucht nur Kaffee oder einen Tee oder so und isst dann erst zum Mittag. Und die Studien sagen so, dass 2 bis 3 Mahlzeiten optimal sind, dass manchmal eine auch ausreicht. Aber im Prinzip kristallisiert sich jetzt eigentlich immer mehr raus, dass das was zwischendurch geheißen hat, dass man immer wieder Zwischenmahlzeiten braucht und 6 Mahlzeiten pro Tag, dass das viel eher appetitanregend ist. Und wenn man weniger, also wichtig ist auch, dass die Mahlzeiten regelmäßig sind, weil dann stellen sie die Sättigungshormone drauf ein. Also dann sind die einfach in einem stabileren Gleichgewicht. Also wenn man einmal um die Zeit isst und dann da, also je regelmäßiger das ist, umso besser eigentlich.
Okay, das ist spannend. Verraten Sie uns zum Abschluss noch, wozu Sie nie Nein sagen können und was Sie auf gar keinen Fall essen würden an hochverarbeiteten Lebensmitteln.
Also wozu ich nie Nein sagen kann, ist Schokolade. Das ist wirklich, da muss ich auch mit sämtlichen Suchttricks arbeiten, die es gibt. Und was ich gar nicht brauche, sind diese Burger und so. Also das ist da, allein wenn ich es rieche, das habe ich auch nie mögen. Also das,
da sind Sie das nicht eher, anfällig.
Nein, überhaupt
keine
nicht. Überhaupt
nicht. Okay. Ja, vielen Dank, Frau Dr. Iris Dachenhofer. Ich sage vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns ein bisschen in die Welt der Lebensmitteltechnik oder auch der Tricks aus der Lebensmittelindustrie hineingeführt haben. Unseren Hörern sage ich vielen Dank fürs Zuhören und wir wünschen Ihnen beide, bleiben Sie gesund.